Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke für deine starke Gegenwart hier an diesem Ort, Herr. Danke, dass wir dir dienen durften, im Heiligen Geist, im Geist der Wahrheit, dich anzubeten. Und du bist ein Gott, der die Anbetung seiner Kinder so sehr liebt, denn dazu hast du uns berufen. Und dazu hast du uns in Christus neu geboren. Und wir danken dir, Vater, dass du ein redender Gott bist, Herr. Und wir wollen dir auch die Herzensohren öffnen und beten, dass du zu uns sprichst, was du uns zu sagen hast, Herr. Und gib uns die Gnade, das entsprechend in unserem Alltag auch umzusetzen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst. Amen. Okay, ich mache mal weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich gebe mal einen kleinen Rückblick. Also für dieses Jahr gibt es keine spezielle Bibelstelle, sondern nur zwei Worte. Und das heißt Entscheidung und Vorbereitung. Entscheidung und Vorbereitung. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, in die richtige Richtung zu gehen und vorbereiten auf das, was vor uns liegt, nämlich die Gegenwart, also die Wiederkunft von Jesus Christus. Amen. Die näher ist, als wir je zuvor. Und ich gehe noch mal ganz kurz rein in das ganze Geschehen, dass wir noch mal einordnen, wo wir jetzt eigentlich leben, was die Bibel sagt, in welcher Zeit wir leben, wo wir uns befinden und in welche Richtung wir uns bewegen dürfen. Und dort im 2. Thessalonicher 2 beschreibt Paulus die Situation, wo wir uns befinden, dass zwei verschiedene Kräfte wirken, weltweit, aber jetzt mal auf unser Land bezogen. Und dort beschreibt Paulus, dass ein Abfall stattfindet, wo Christen Kompromisse mit der Wahrheit machen und immer mehr vom Glauben abfallen. Ich habe euch das letzte Woche mehrere Beispiele erzählt aus verschiedenen Dingen, möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Nur eins erwähne ich nochmal. Weltliche Nachrichtensprecher eines öffentlichen Nachrichtensenders machen sich Gedanken, warum im asiatischen, afrikanischen Bereich die Gemeinden wachsen und in Deutschland nicht. Interessant, die Welt macht sich Gedanken. Und das andere Zitat, das andere Interview von einem anderen öffentlichen Nachrichtensender, wo die Christen aufgefordert werden, in dem Sinne die Kirchenvertreter aufgefordert wurden, öffentlich Stellung zu nehmen für ihren Glauben, weil der Islam stark überhand nimmt, gerade in den Schulen in Berlin. Das heißt, die Welt fordert die Christen auf, in Deutschland zu ihrem Glauben zu stehen. Und die Nachrichtensprecherin sagt dort, warum hat den sie eingeladen hat zum Interview, das war ein katholischer Journalist, und hat ihn gefragt, warum wachsen in Afrika und in Asien die Gemeinden und in Deutschland ist das rückläufig? Warum haben wir so ein Desaster hier? Warum stehen die Christen nicht zu ihrem Glauben? Und da hat er gesagt, war ein katholischer Journalist, hat gesagt, die Kirchen haben ihre Mitte verloren, Jesus Christus und das Wort Gottes. Sehr treffend. Und ihre einzigste Anstrengung besteht darin, vor allem bei der evangelischen Kirche, sich dem Zeitgeist anzupassen, um damit Menschen zu gewinnen. Und er sagte, das ist genau das Falsche. So, der Abfall schreitet voran. Ich habe mal mehrere Beispiele erzählt aus dem charismatischen Bereich und so weiter und so fort. Also, aber auf der anderen Seite wirkt Gott etwas. Das ist der eine Geist, der Geist der Gesetzlosigkeit, der am Wirken ist seit 2000 Jahren, der Geist des Antichristen, der nur darauf wartet, an die Oberfläche zu kommen, diese letzten 7 Jahre die Herrschaft einzunehmen. So, er kann aber nicht an die Herrschaft kommen, weil es etwas anderes gibt, was ihn zurückhält. Und das ist der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit in der Gemeinde. Und diese zwei Dinge bewegen sich in uns, die wirken ganz stark in unserem Land, beides. Der Geist Gottes ist stärker wie der Geist der Gesetzlosigkeit, ja. Aber was wir brauchen, wie Paulus dort beschreibt, die Liebe zur Wahrheit. Keine Kompromisse mit der Wahrheit. Keine Kompromisse, auch wenn vieles heute aufgeweicht wird. Steh zum Wort Gottes und folge Jesus Christus radikal nach. Das ist der Geist der Wahrheit. Und das ist der Heilige Geist, der wirkt in den Christen. Und Paulus beschreibt, und wenn dieser Heilige Geist in der Brautgemeinde, die eine lebendige Beziehung zu ihm hat, eine Liebe zu ihm, wenn das aus der Mitte der Menschheit weltweit entfernt wird, wird im nächsten Moment dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit offenbar und bringt diesen Gesetzlosen in die Regierungsmacht, also in die Weltherrschaft, sprich den Antichristen. Und Jesus hat das Lukas 21 so deutlich beschrieben, dass wir jetzt weltweit auf diesen einen Tag zujagen regelrecht. Da für die einen wie ein Fallstrick kommt, das heißt innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde wird sich das ganze Weltgeschehen radikal verändern. Amen, hat Jesus gesagt. Und er sagt, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Essen und Trinken, durch Lebenssorgen. Deswegen Fasten gut, dass das gebrochen wird, damit dieser Tag nicht plötzlich wie ein Fallstrick über euch kommt, der über den ganzen Erdkreis kommen wird, sondern wacht und betet, damit ihr bereit seid, diesem allen zu entfliehen, um vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen. 2. Thessalonicher 2, die Liebe zur Wahrheit, und Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr bereit seid. Und wir müssen uns entscheiden. Jeder von uns muss sich persönlich oder darf sich persönlich entscheiden für die Liebe zur Wahrheit, für wachsam sein, für Gott suchen, damit du bereit bist, wenn er kommt. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Und dieser Tag, der über den ganzen Erdkreis kommen wird, wird das offenbar machen, was im Herzen eines Menschen war. Amen. Und die einen sind weg, die anderen sind zurückgeblieben. So. Und auf diesen Tag gehen wir drauf zu. Und deswegen brauchen wir die Liebe zur Wahrheit. Amen. Weil im 2. Thessalonischer Brief steht dort, das war, habe ich letztes Mal ausführlich erzählt, wer die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, wer anfängt, Kompromisse zu machen, mit Grundwahrheiten des Wortes, mit Aussagen der 10 Gebote, wer jetzt schon Kompromisse macht, wird diesem Sog der antichristlichen Verführung verfallen. Das wird so stark sein. Deswegen, warum waren heute 3-mal Bilder von den Kindern vom Haus auf den Felsen? Das hat uns der Herr was zu sagen. Höre das Wort, tu es, dann wirst du stehen. Amen. Höre und tue, was das Wort sagt, dann wirst du stehen. Und dieser Tag wird nicht über uns kommen und uns überraschen, sondern wir werden bereit sein. Amen. Gut. Also das ist der Grundzusammenhang, wo wir drin stehen. Und auf diesen Tag läuft alles drauf zu. Du kannst dich politisch einordnen, wie du willst. Alles geht auf diesen Tag. Vorher, das sind bloß Geplänkel, Scharmützel, die hin und her laufen. Es läuft alles darauf hinaus. Weil Gott ist der Herr der Geschichte, nicht mehr Menschen. Und Gott hält durch den Geist Gottes dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit zurück. Aus dem einfachen Grund, weil Gott ein Vater voller Barmherzigkeit ist. Stimmt, 2. Petrus 3. Weil er Langmut hat und nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Dass noch so viel wie möglich gerettet werden und dass die Gläubigen bereit sind für den Tag, dass sie gewürdigt werden, diesem allen zu entfliehen. Das sind die 2 Gründe, warum es noch Zeit hat. Damit du und ich, wir uns vorbereiten, uns entscheiden und vorbereiten und damit so viel wie möglich noch gerettet werden. Amen. Aber es gibt einen Tag, wo Gott sagt, jetzt ist es soweit. Deswegen lasst uns weiter mit dem Thema arbeiten, die Liebe zur Wahrheit. Wie gesagt, lasst uns bitte keine Kompromisse machen mit dem Wort Gottes. Und ich beginne mit einer Schriftstelle aus 2. Timotheus 1, Vers 13 und 14. Dort sagt Paulus, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und hier, wie gesagt, die Timotheusbriefe nennt man die Pastoralbriefe, die an Leiter, an Timotheus geschrieben sind, aber es betrifft auch jeden einzelnen Christen. Und er sagt hier, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Jesus Christus ist. Und bewahre dieses anvertraute Gut, was ich dir gegeben habe, Paulus, bewahre es durch den Heiligen Geist. Paulus spricht hier ein Muster der gesunden Worte. Wenn Paulus das so sagt, dann gibt es auch Worte, die gesprochen werden, die ungesund sind. Und wir müssen das aussortieren, was gesunde Worte sind, des Wortes Gottes. Wenn das Wort Gottes ausgelegt wird, sind es gesunde Worte, machen sie unseren Geist gesund und unsere Seele und unseren Körper, machen sie uns gesund, halten sie uns auf dem schmalen Weg, oder sind das Worte, die ungesund sind, die vermischt sind mit seelischen Dingen, die uns wieder auf den breiten Weg zurückbringen. Ein falscher Christus, ein falsches Evangelium und ein falscher Geist. Hat damals schon gewirkt in Korinth und in den Gemeinden in Galatien. In beiden Gemeinden warnt Paulus: Ihr habt Lehrer unter euch, die euch besuchen, oder Christen unter euch, Gläubige, die predigen ein falsches Evangelium. Mit dem falschen Evangelium kommt ein falscher Christus und ein falscher Geist. Das war damals so und das hat sich durch die ganze Geschichte gezogen. Und bevor Jesus Christus kommt, wird ein falsches Evangelium ebenso gepredigt werden wie das wahre Evangelium. Ein falscher Geist wirken, der sich ausgibt als der Heilige Geist, aber es nicht ist, sondern ein religiöser Geist. Und es wird den wahren Geist Gottes geben. Amen. Und wir müssen uns entscheiden, gesunde Worte aufzunehmen und die ungesunden abzulegen. Dieser Tage hat mein Bruder aus einer anderen Gemeinde mir eine Liste geschickt von Unternehmen mit Produkten, die genmanipulierte Nahrungsmittel vertreiben. Da findest du etliche deine Supermärkte wieder. Ich habe das bloß einmal durchgelesen und weggelegt. Aber es gibt tatsächlich genmanipulierte Nahrung heutzutage. Und sollen bestimmte Dinge damit erreicht werden. Das ist das eine, das ist natürliche Nahrung. Aber es gibt, was viel gefährlicher ist, ist die genmanipulierte geistliche Nahrung, die weltweit kursiert. Auch über YouTube, über Podcasts, über ähnliche Dinge. Wo Leute sprechen, die niemanden rechenschaftsschuldig sind. Jeder kann heutzutage seinen Podcast eröffnen und kann seinen Senf dort weitergeben. Und es gibt irgendwo weltweit immer Leute, die diesen Senf für ihre Bratwurst verwenden und denken, das gibt die echte Würze. Dann kannst du nach deinem Wohlgefallen deine Lehre ausüben oder raussuchen, genauso wie Paulus das sagt. Sie suchen sich das, was ihnen den Ohren kitzelt. Und meistens ist das ungesunde Lehre. Genmanipuliert. Da ist nicht der wahre Christus drin, nicht der wahre Geist. Und es ist nicht das wahre Evangelium. Amen. So, und die Liebe zur Wahrheit ist, dass wir müssen so stark verankert sein in den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und das, was er seinen Aposteln geoffenbart hat, aber sie weitergegeben haben. Die Lehre der Apostel, die Grundlage der Gemeinde auf den Aposteln, Propheten, die Propheten des Alten Bundes, die es prophezeit haben, Jesus Christus, und auch die Worte der Apostel jetzt in dieser Zeit der Neutestamentlichen Propheten. Manche fragen, warum reden da immer so viel über die Wiederkunft des Herrn? Habe ich jetzt lange nicht so gemacht, aber ist wichtig. Ich glaube, ich habe das jetzt mal gehört, ich habe es nicht ganz genau mehr drin. Ich glaube, jeder sechste Vers im Neuen Testament spricht vom zweiten Kommen von Jesus Christus. Jeder sechste Vers spricht von dem zweiten Kommen. Und es gibt im Alten Testament von den Propheten viel mehr Prophezeiungen über das zweite Kommen von Jesus Christus, des Messias, als über das erste. Deswegen sollten wir da ein bisschen in diesem biblischen Maßstab bleiben, damit wir vorbereitet sind, wenn dieser Tag kommt. Was ist das? Das hält uns warm. Das hält uns am Ball. Wenn du weißt, Jesus hat schon der Offenbarung gesagt, ich komme schnell. Warum? Jeder in der Apostel und bis die heutige Zeit hat gedacht, Jesus kommt zu seinen Lebzeiten wieder. Und das ist gut. Warum? Weil du am Ball bleibst. Weil du bereit bist, wenn du denkst, Jesus kann jeden Moment kommen, bist du bereit. Und du bereitest dich vor. Jesus hat auch gewarnt an einer anderen Stelle, der Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt seine Mitknechte zu schlagen, zu fressen und zu saufen, so ähnlich steht es drin, und sich in Ausschweifung zu leben, der wird nicht vorbereitet sein. Und wenn ich komme, werde ich diesen Knecht in Stücke hauen lassen. Also es sind ernste Worte, was Jesus spricht. Deswegen Lasst uns das zu Herzen nehmen. Die gesunden Worte von Jesus Christus. Lasst uns mal diese fünf Dinge so stark verinnerlichen, was zum Evangelium von Jesus Christus tatsächlich dazugehört. Und wenn du das in dieser Kombination dieser fünf Dinge nicht hörst, ist es nicht das gesunde Evangelium, nicht die gesunden Worte von Jesus Christus. Amen. Weil die ungesunden Dinge im geistlichen Geschehen, dass du wichtige Bestandteile weglässt. Einfach weglässt. Lass uns mal die fünf Dinge der gesunden Lehre von Jesus Christus betrachten. Du sagst, okay, das weiß ich schon lange, ich bin ja bekehrt, ich gehe evangelisieren. Predigst du das Evangelium wie die Apostel? Hast du die gesunden Worte in dir drin und gibst sie weiter? Oder hast du Furcht, gewisse Dinge wegzulassen? Erstens ist klar, ist das Kreuz. Jesus Christus starb am Kreuz für unsere Sünden und wurde für uns zur Sünde. Amen. Erste Grundlage, das Kreuz. Er wurde begraben und er stand am dritten Tag von den Toten wieder auf. Amen. So, das hat Jesus für uns getan. Und was kommt da für uns? Für Segen von Gott durch Jesus Christus, Vergebung unserer Sünden, Versöhnung mit Gott dem Vater. Die Trennwand zwischen Gott und uns Menschen ist abgerissen und wir haben wieder Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel und seine Liebe kann in unser Herzen fließen. Wir sind seine Kinder. Und wir bekommen das geschenkt, was das Gesetz niemals erreichen konnte, kein Mensch fähig ist zu tun, nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in Jesus Christus. Sind wir Gottes Gerechtigkeit? Amen. Das sind die gesunden Worte von Jesus Christus, von seinem Evangelium, was ebenso seine Apostel gepredigt haben. Dann geht es weiter. Jesus Christus ist in den Himmeln aufgefahren und er sitzt zur Rechten Gottes. Er herrscht und regiert als Haupt über seine Gemeinde. Und das als Erste, was Jesus gemacht hat, als er am Himmel angekommen ist, er hat das getan, was er verheißen hat, nämlich seinen Heiligen Geist ausgegossen auf seine Jünger. Amen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das darf man beim Evangelium nie vergessen, weil der Heilige Geist ist in Deutschland etwas unterbelichtet und er muss gepredigt werden. Weil wenn du den Heiligen Geist nicht achtest, was er ist, gehst du in menschlicher, religiöser, humanistischer Kraft und bist verführbar. Der Heilige Geist ist die Kraft von Gott, der Geist, der von Christus Jesus ausgeht, derselbe Geist, der an Jesus ist, ist in dir. Da steht, du rufst Abba, lieber Vater. Aber dieser Heilige Geist gibt dir die Fähigkeit, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Der Heilige Geist ist die von Gott gegebene Kraftquelle in dir, das Leben zu führen, was Gott gefällt. Nochmal, nächste Woche, Fasten, Gebetswoche. Der Heilige Geist gibt dir alle Kraft, die du brauchst. Du musst ihn bloß darum bitten. Er ist dir gegeben, das, was dem Menschen unmöglich war, zu tun. Weil Gott und sein Wort haben sich nicht geändert. Seine Gebote, seine Dinge, die er uns als Menschen gibt, sprich die 10 Gebote, haben sich nicht geändert. Die hat Gott nicht zur Seite gestellt, sondern sie sind heilig, gerecht und gut. Er hat uns verändert, indem er uns durch Jesus Christus Vergebung gegeben hat, Gerechtigkeit und die Kraft, seine Gebote zu tun. Amen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal lange darüber gesprochen, in Römer 8 steht das alles ausführlich drin. Aber wir gehen durch die Stichpunkte durch. Du musst das erstmal für dich selbst erfassen. Das sind die gesunden Worte des Evangeliums. Das hört mit der Himmelfahrt nicht auf, sondern es geht weiter mit der Ausgießung des Geistes. Ein Helfer, hat Jesus gesagt, der in euch lebt, der euch in alle Wahrheit führt, der euch die Kraft gibt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Amen. Das ist so wichtig, das zu wissen und auch zu lernen und zu predigen, weiterzusorgen. Weil dann kommt der letzte Punkt des Evangeliums von Jesus Christus. Und der letzte Punkt ist, Jesus bleibt nicht im Himmel. Jesus Christus kommt zurück. Und er kommt zurück als ein Richter der Lebenden und der Toten. Amen. Das gehört zum Evangelium von Jesus Christus dazu. So sollst du selber in dieser Ehrfurcht vor Gott leben. Jesus kommt zurück. Wir freuen uns alle. Wir sind die Braut. Wir lieben Jesus. Aber das, was er machen wird, als Erstes, wenn wir im Himmel ankommen, wir stehen vor seinem Richterstuhl und er wird uns richten. Und dann geht es zum Hochzeitsmahl. Und zwar die Lebenden und die Toten. Aber erstmal die Gemeinde, ne? Ich kenne die Grundlagenlehre über das Gericht. Ihr Lieben, das müssen wir wieder ganz neu in den Blick bekommen. Die Entrückung führt zum Richterstuhl. Und wir müssen uns verantworten, wie wir in unserem Leben das geschenkte Gnadengut des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes entsprechend umgesetzt haben. Dafür müssen wir Rechenschaft ablegen. Nicht von den Dingen, die wir nicht machen können, sondern Gott sagt, ich habe dir mein Wort gegeben und meinem Geist. Wie hast du das in deinem Leben eingesetzt, um mein Wort zu tun? Er kommt als Richter zurück. Ihr Lieben, hab das selbst in deinem Herzen. Der Tag kommt, wo du vor ihm stehst und du musst Rechenschaft ablegen für all das, was in deinem Leben passiert ist. Und das solltest du auch den Menschen draußen predigen. Weil sie müssen das genauso hören, weil sie werden auch für ihren Schöpfer stehen. Ich baue das immer mal in Beerdigungen ein, wo ich sage, jeder muss vor seinem Schöpfer stehen und sich verantworten. Der Gläubige zuerst und dann der Ungläubige. So, und dann sagst du, okay, was sagt der jetzt schon wieder hier? Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das sind die gesunden Worte. Und da die letzten zwei Punkte werden meistens weggelassen. Aber alles zusammen bringt dir den wahren Christus, den Heiligen Geist. Das ist das wahre Evangelium. So, jetzt gebe ich dir den schriftgemäßen Beweis. Paulus sagt in Römer 2, Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Amen. Das sind die gesunden Worte, wo Paulus zum Timotheus sagt, halte dich an das gesunde Evangelium, die gesunden Worte, ich vertraue es dir an und bewahre dieses anvertraute Gut. Und er sagt hier, nach meinem Evangelium, was ich gepredigt habe, kommt ein Tag, wo Jesus Christus oder Gott, Jesus Christus, uns richten wird. Und zwar das Verborgene in uns. Amen. Weil Gott ist der Herzenskenner, der scannt alles ab. Der kennt unsere Gedanken, bevor wir sie denken. Und das Verborgene wird Gott richten. Weil aus dem, was hier drin vor sich geht, kommt deine Handlung. Deine Worte, nur aus der Fülle des Herzens redet der Mund und wie ein Mensch denkt, Sprüche 23,7, so ist er. Das heißt, das, was hier drin abgeht, bestimmt dein Leben. Und das wird Gott richten. Und hier hinein hat er seinen Heiligen Geist gegeben und dein Geist wie von neuem geboren hat sein Leben in dich gegeben, damit du in seine Richtung gehen kannst. Damit das Verborgene, wenn es hervorkommt, vor dem Richterstuhl Christi, wenn die ganze Schöpfung dazuschaut und du wirst öffentlich gerichtet, Gott sagt, ich habe das gesehen, deine verborgenen Beweggründe in deinem Herzen. Du hattest so eine gute Motivation, mich zu lieben, mir zu dienen. Hast manches nicht erreicht und nicht geschafft, aber deine Motivation war da. Gehen wir wieder aufs Fasten nächste Woche. Gott sagt, du hast vielleicht nicht alles so geschafft, wie du wolltest, hast du viel Druck aufgelegt oder zu wenig, je nachdem. Aber du hattest die Motivation, mir zu dienen. Du hattest die Motivation hier drin, mir deine Liebe zu zeigen. Das wird Gott richten. Hier drin. Aber wenn du sagst, okay, lass mich noch, geh an mir vorüber. Das wird Gott auch richten. Nach meinem Evangelium, sagt Paulus. Hier, so, jetzt nehme ich drei Beispiele raus aus der Apostelgeschichte, die beweisen, dass Paulus tatsächlich dieses Evangelium gepredigt hat. Und er hat sich getraut, den humanistischen Griechen in Athen genau das zu predigen. Und diesen selben Geist haben wir in Deutschland. Die westliche Welt ist geprägt vom Geist des Humanismus vom alten Griechenland, die Römer bis in die heutige Zeit. Deutschlands Götze Nummer 1 ist der Humanismus. Und diesen Menschen in Athen hat Paulus genau das Evangelium gebracht. Hört mal zu, Apostelgeschichte 17, 30, 31 sagt er zu den Menschen in Athen, Nun hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier predigt Paulus das Evangelium. Buße, weil ein Tag kommt, da Jesus Christus, der Auferstandene, alle Menschen richten wird. Hat Paulus das Evangelium gepredigt, dass Jesus kommt als Richter? Ja. Und er hat sich sogar getraut, diesen humanistischen Griechen das zu sagen. Umso wie viel mehr sollten wir uns die Kühnheit entwickeln, geben lassen vom Heiligen Geist, den humanistischen Menschen in Deutschland das zu sagen. Es kommt ein Tag, wo ihr euch verantworten müsst vor eurem Schöpfer. Er wird alle richten. Tut Buße, damit ihr gerettet werdet, denn der Tag kommt. Amen. Dann hat Paulus sogar den Mut gehabt, das einem hochrangigen Politiker zu sagen. Heutzutage ist es so, dass man sich dann verhört, die politische Rangordnung ist, umso weniger sagt man die Wahrheit oder hält es zurück. Was hat Paulus gemacht? Er ist dem Evangelium, den gesunden Worten, treu geblieben und hatte kein Ansehen der Person. Das hat uns die Schrift übermittelt. Geht mal rein in Apostelgeschichte 24. Dort hat er ein Gespräch mit dem römischen Statthalter und seiner Frau. Und dort steht in Vers 24 und 25, nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war. Und er ließ Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Also da war interessiert, seine Frau war Jüdin von dem Felix, es war ein Römer. Und er war interessiert an dem, warum Paulus eingesperrt oder gefangen genommen wurde. Er hat sich einfach interessiert über den Glauben an Jesus. Und Paulus predigte ihm in Vers 24 über den Glauben an Jesus. Er predigte über das Kreuz, die Auferstehung. Er predigte über die Versöhnung mit Gott, über die Vergebung von Sünden. Er predigte das, dass Jesus auferstanden ist. Und dann predigte Paulus den fünften Punkt. Und er sagte im Vers 25 zu diesem Felix und seiner Frau, als er aber von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Und er antwortete, für diesmal kannst du gehen, wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Das heißt, Paulus hielt das nicht zurück. Auch im Angesicht eines hochrangigen Politikers sagte er die Wahrheit von Jesus Christus. Und er sagte zu ihm, die Gerechtigkeit, das heißt, Gott erwartet von uns Menschen, dass wir seine Gebote tun. Und er wird uns richten ohne Ansehen der Person. Und er gibt dir den Heiligen Geist, das zu tun. Er spricht von Gerechtigkeit, die empfangene Gerechtigkeit im Alltag umzusetzen. Dann redet er von Enthaltsamkeit. Das war ja für die Römer und für die heutige Welt eine echte starker Tabak, ne? Enthaltsamkeit, enthalte dich von allen möglichen Süchten, Begierden und so weiter. Geh nicht zu weit. Er spricht von Enthaltsamkeit. Das konnte dieser Festus ja gar nicht erhören. Die haben ja in Ausschweifung gelebt, in allen Himmelsrichtungen. Und dann sprach er vom zukünftigen Gericht. Paulus sprach das, die Wahrheit. Und dieser Felix hatte Furcht. Er dachte, oh, okay, ich soll jetzt enthaltsam leben. Selbstbeherrschung. Und dann kommt noch ein zukünftiges Gericht. Was stand in dem Felix auf? Die alte menschliche Natur. Und er zog sich zurück. Und so reagieren die Menschen auf das Evangelium. Die einen haben Angst, die wollen ihre Gewohnheiten und ihr ausschweifendes Leben nicht aufgeben und wollen der Tatsache nicht ins Angesicht schauen, dass sie eines Tages gerichtet werden. Sie schieben das beiseite. Und die anderen Menschen demütigen sich, stellen sich der Entscheidung, sagen, ja, Herr, dieser Tag kommt, gib mir deine Gnade, dass ich vor dir bestehen kann, die Furcht Gottes. So oder so. Das, bei ihm war es die menschliche Furcht. Man kann aber auch in der göttlichen Furcht reagieren. Die göttliche Furcht führt zum Leben, die menschliche Furcht zum Tod. Man liest nirgendwo, dass dieser Mensch sich bekehrt hat. Das habe ich jetzt von Paulus, hat es gepredigt. Und ich möchte euch noch ein starkes Beispiel geben aus Apostelgeschichte 10, dass Petrus, der zu Pfingsten gepredigt hatte, dem Cornelius und seinen gesamten Haushalt von Römern genau dasselbe gepredigt hat. Und ich denke, du hast diese Stelle oft überlesen. Mir ist das bei Cornelius erst mal neu bewusst geworden, weil ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 40 bis 43, wie Petrus dem Cornelius das Evangelium lehrt oder predigt und den versammelten Menschen in seinem Haus. Und er beginnt, Vers 40, denn Gott hat diesen Jesus auferweckt am dritten Tag, hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem gesamten Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Also er predigt das Sterben im vorgehenden Vers 39, Kreuz und Auferstehung. Und jetzt sagt er im Vers 42, und dieser Jesus hat uns geboten, nämlich seinen Aposteln, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Amen. Petrus hat genau dasselbe gepredigt wie Paulus, weil beide haben das von Jesus Christus gehört. Und das, dieser fünfte Punkt, gehört zur Verkündigung des Evangeliums unbedingt mit dazu. Und Petrus lässt mal etwas reinblicken, was Jesus mit den Aposteln besprochen hat in den 40 Tagen, nachdem er auferstanden war. Steht da drin, Apostelgeschichte. Er ließ sich als Auferstandene sehen und besprach sich mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat auch diese Dimension, dass Gott der Richter aller ist. Und er sagt hier, Jesus hat uns geboten, hat uns empfohlen, hat uns einen Befehl gegeben, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, dass er selbst der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Und dann geht er wieder in die Versöhnung rein, ans Kreuz. Im Vers 43 rundet er das ab. Und weil das gibt erstmal einen Schock, ja, dass Jesus als der Richter kommt. Und dann geht er im Vers 43, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Amen. Er weist sie sofort darauf hin, du Buße, und damit du an diesem Tag des Gerichts bestehen kannst, nimm die Vergebung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, täglich für dich in Anspruch, dann wirst du Bestand haben. Amen. Das waren klare Aussagen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich finde das so stark. Dann fiel der wahre Geist, nämlich der Heilige Geist. Im nächsten Vers lesen wir, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Sie hörten genau dieses Wort, dass Jesus kommt als Richter und wir aber in Christus Vergebung haben, Versöhnung, dass wir an diesem Tag bestehen können. Und der Geist der Wahrheit bestätigte dieses Wort, indem er auf die Römer fiel. Und sie anfingen, in neuen Sprachen zu reden und zu weissagen. In Sprachen zu reden steht hier. Ist es nicht stark? Der Heilige Geist bestätigt das gesunde Evangelium von Jesus Christus. Amen. Warum haben wir so wenig Ausgießung des Geistes? Kann es nicht sein, dass wir was vergessen haben in der Verkündigung des Evangeliums? Ist nicht der einzige Grund. Aber wir müssen das hinzufügen. Weil nachdem Petrus das sagte, fiel der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist bestätigt das Wort der Wahrheit. Amen. Und wir brauchen diese Liebe zur Wahrheit. Und wir müssen dieses Teil des Evangeliums nicht abweisen wie Felix und seine Frau und uns in Furcht abwenden. Wir müssen es umarmen, sagen, danke für deine Gnade, dass du mir deinen Geist und dein Wort gegeben hast, damit ich an diesem Tag da vor jedem Menschen liegt, bestehen kann. Amen. In 2. Thessalonicher 2 haben wir gesagt, dass Paulus gesagt hat, wir brauchen die Liebe zur Wahrheit. Und wir brauchen die Liebe zu diesen gesunden Worten Gottes. Das ist das eine. Und ich möchte noch einen anderen Punkt rausarbeiten, und zwar von dem Apostel Johannes. Und wir gehen dieser Frage nach, wenn es sagt, wir brauchen die Liebe zur Wahrheit. Und jetzt gehen wir mal praktisch der Frage nach, was ist denn die Liebe zur Wahrheit? Was ist es denn? Habe ich die Liebe zur Wahrheit? Da sagst du, okay, ich liebe das Wort Gottes, ich lese es und ich finde es gut. Das ist der erste Teil, aber das ist noch nicht alles. Was sagt uns der Apostel Johannes über die Liebe zur Wahrheit? Und dem wollen wir mal praktisch nachgehen. Lasst mal den Apostel reden. Einfach das Wort. Und wir gehen mal in 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. Und hier sagt Johannes: Und daran erkennen wir, dass wir ihn, nämlich Jesus und Gott, erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist nicht die Wahrheit. Kurz gesagt, sagt Johannes hier, wer sagt, ich glaube an Gott, aber seine Haus auf Felsen baut, das heißt, seine Worte nicht tut, der hat Gott nicht erkannt. Und wer sagt, ich glaube an Gott, aber seine Gebote nicht hält, der ist ein Lügner, in dem ist nicht die Wahrheit. Das sind krasse Aussagen. Jakobus bringt das ähnlich auf den Punkt und er sagt, der Glaube ohne die daraus resultierenden Werke ist tot. Genauso wie der Leib ohne Geist tot ist, ist der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Das heißt, durch dem, wie wir unser Leben führen, wie wir die Gerechtigkeit Gottes ausleben in unserem Leben, beweisen wir, dass wir im Glauben stehen, dass der Glaube echt ist, dass wir Gott erkannt haben. Unser Lebensstil beweist unseren Glauben. Und wer sagt, ich glaube Gott, aber mit seinem Leben was anderes spricht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit, sagt Johannes. Okay, was hat denn Gott eigentlich mit uns vor? Was möchte denn Gott in uns sehen? Er hat uns ja für sich erkauft. Und er möchte nur eine Sache in uns sehen, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Er möchte Jesus in dir und mir sehen. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Jesus hat sein Leben gegeben. Dafür hat er seinen Geist gegeben. Der Vater in seiner Liebe und Jesus. Damit in dir und mir Christus Gestalt gewinnt. Das ist das einzigste Ziel. Und das ist aber auch allumfassend. Paulus sagt zu den Galatern, die ein falsches Evangelium gehört haben, einen falschen Geist und einen falschen Geist waren und den falschen Christus gepredigt hatten, bekommen hatten. Den sagt er, wer hat euch verzaubert? Steht wörtlich dort. Wer hat euch behext, verzaubert, die ihr der Wahrheit nicht mehr gehorcht? Und ich leite nochmal Geburtswehen um euch, damit Christus in euch Gestalt gewinnt, sagt Paulus zu den Galatern. Das wahre Evangelium und der Heilige Geist und das Wort bringen Christus in uns hervor. Amen. Und am Anfang des Jahres prüf dich doch mal, inwieweit deckt sich dein Lebensstil in Gedanken, Worten und Werken mit dem Leben des Sohnes Gottes, dessen Geist du in dir trägst und dessen Wort du empfangen hast. Hören und tun, Felsen. Haben wir angefangen, die ersten Steine auf das Fundament Jesus Christus zu bauen? Oder bauen wir uns Luftschlösser, obwohl wir denken, wir sind so gut unterwegs und es ist nur Sand? Prüf dich einfach mal. Ich finde es gut, die Kinder wussten gar nicht, was ich heute spreche. Ist ja klar. Und es gab 3 Mal diese Bilder heute. Gott spricht auch durch die Kinder. Lass uns mal weitermachen, was Johannes hier zu sorgen hat. Vers 5, wer aber sein Wort hält oder bewahrt, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Hier gibt es so einen starken Zusammenhang zur Liebe Gottes. Das heißt, wer die Gebote Gottes tut, durch die Kraft des Geistes, sage ich dazu, durch die Gnade, in dem wächst die Liebe Gottes, wird sie vollkommen. Weil die Liebe, die Agabeliebe war in Jesus Christus, die ist im Vater und sie soll auch in uns sein. Und das soll in uns wachsen. Und die Liebe Gottes wächst aber nur in uns, wie uns hier der Johannes beschreibt, indem wir die Gebote Gottes halten. Gott hat im Garten Eden ein Gebot gegeben und solange wie Adam und Eva sich dran gehalten haben, ist die Liebe gewachsen zu Gott und miteinander. Alles war in Harmonie mit Gott in ihrer Beziehung und zur Schöpfung. Aber dieser Ungehorsam brachte das Desaster, damit Christus sterben musste. Er hat aber alles wieder hergestellt und hat uns heute die Kraft gegeben, zu tun, was Gott sagt, durch Einsicht, allein durch den Heiligen Geist. Amen. Und wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, kleine Schritte des Gehorsams gehen, im selben Maß nimmt die Liebe Gottes in uns zu. Amen. Mich haben schon Leute gefragt, ist auch schon länger her. Kannst du mal für mich beten, damit ich voll der Liebe Gottes wäre? Ich sage, okay, kann man machen. Aber damit die Liebe Gottes bleibt. Oder wie heute das Bild kam von Bernd mit diesen Löchern. Da müssen die Löcher geschlossen sein. Ungehorsam lässt den Segen sofort wegfließen. Aber wenn du simpel einfach das tust, was der Herr sagt, nimm die Liebe in dir zu. Lass uns mal weiterlesen, was Johannes sagt. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Dann erkennen wir, dass wir in Christus sind. In ihm und er in uns. Und er gewinnt Gestalt. Amen. Nochmal, Gott hat dich und mich erwählt, damit sein Sohn in dir vollkommen Gestalt gewinnt. Amen. Ist das nicht gut? Und wer wirkt es in dir? Gott durch seinen Geist und durch sein Wort. Du musst dich bloß zur Verfügung stellen als Gefäß und tun, was er sagt. Amen. Und das ist wiederum Gnade. Gnade kannst du so überschreiben, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und ihr Lieben, und wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, wird Gott und Jesus Christus genau das in uns beurteilen. Nicht in erster Linie unsere Werke und das Ganze, was wir gemacht haben, sondern inwieweit Christus in dir Gestalt gewonnen hat. Das ist das Hauptbewertungskriterium, was Gott hat, wenn wir vor seinem Richterstuhl stehen. Wohnt Christus in dir, ist die wahre Liebe Gottes gewachsen oder machst du nur was vor? Und die wahre Liebe kommt durch Gehorsam. Johannes setzt dem noch einen drauf und er sagt, Vers 6, wer sagt, dass er in Christus bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und dann nimmt er das Gebot der Liebe, Bernd, ne, weiter unten. Das heißt, wir sind verpflichtet, unser Leben so zu führen wie Jesus Christus. Okay. Wo hat Johannes das her? Von Jesus selbst. Denn er war ja der Jünger, der am nächsten dran war an ihm. Und er wusste genau, was Jesus gesagt hatte in Johannes 15. Wie wir in der Liebe Gottes bleiben. Und wie die Liebe Gottes in uns zunimmt und wie Christus in uns wächst. Und so hat uns Jesus das gesagt. Johannes führt das bloß näher aus in seinen Briefen. Aber Jesus selbst sagt in Johannes 15, Vers 9 und 10. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, Jesus liebt dich, wie der Vater ihn liebt. Wir müssen bloß drin bleiben. Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Amen. Jesus sagt im Prinzip, macht genau dasselbe, was ich gemacht habe. Ich habe all das getan, was mein Vater mir aufgetragen hat. Ich war ein gehorsamer Sohn. Und so bin ich als Mensch hier auf dieser Erde. Gott in Menschengestalt. Ich war mein Vater im allen Gehorsam bis zum Kreuz. Und so bin ich in der Liebe des Vaters geblieben. Macht genau dasselbe. Tut, was ich euch sage, und so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Amen. Du kannst mal in dein Leben jetzt reinschauen. Die Liebe Gottes kann man spüren. Die Gegenwart Gottes kann man spüren. Es war im Lobpreis echt stark. Vielen Dank mal ans Team und an die gesamte Gemeinde, weil das eine, das Team führt, aber die Gemeinde muss mitgehen, aber wir sind wie eine Einheit gewesen. Und das ist so gut, in dieser Gegenwart Gottes zu stehen. Du spürst die Liebe Gottes, seine Bestätigung, seinen Frieden, seine Nähe. Das heißt, die Liebe Gottes kannst du spüren, auch zu Hause. Du kannst sie empfinden, du nimmst es wahr. Der Heilige Geist lässt dich nie unbezeugt. Und wenn du schon lange das nicht mehr empfindest, die Liebe Gottes, und du gehst in deiner eigenen Kraft, wird es schwierig. Dann lass dir mal vom Heiligen Geist zeigen, wo du das verloren hast und was der Grund dafür ist. Und geh wieder zurück. Er wird dich annehmen und wieder neu erfüllen. Amen. Gehen wir wieder zurück zum 1. Johannes. Wie gesagt, das gleicht so sehr den Worten von Jesus, und Johannes führt es nur entsprechend aus. Und Johannes geht sogar noch einen Schritt weiter, und er sagt im Vers 28, im 1. Johannes 2, er sagt: Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Also bleibt in Christus durch das, was er gesagt hat, indem er tut, was er sagt. Bleibt in seiner Liebe, bleibt in ihm, bleibt einfach in ihm. Und dann geht er weiter, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Johannes schaut sofort nach vorn an den Tag, wo wir gesprochen haben, wenn Christus kommt. Er sagt, bleibt in ihm, er ermutigt, er ermahnt, er baut auf, er korrigiert, er tröstet. Und er sagt jedem Einzelnen, bleib in Christus, bleib in ihm, damit du Freimütigkeit hast, wenn Christus erscheint und nicht vor ihm beschämt wirst. Lieben, ich habe mich oft gefragt, wie wird es sein, wenn Jesus kommt? Wie wird er mich finden? Habe ich Freimütigkeit? Jesus, Halleluja, danke, dass du da bist. Was machen wir jetzt? Ja? Richterstuhl, aber dann. Diese Freimütigkeit, dass du ein sauberes Gewissen vor ihm hast. Sagt Jesus, danke. Endlich bist du gekommen. Ich habe mein Leben lang Maranatha gerufen, jetzt ist es erfüllt, mein Gebet. Freimütigkeit. Oder beschämt. Das heißt nicht, dass zurückgelassen. Also du bist schon mit weg, aber beschämt. Weil du wirst dann den sehen, an den du dein Leben lang geglaubt hast. Du wirst seine Liebe erkennen. Mit seiner Vollmacht, die nur dein Geist ertragen kann. In deinem Menschenkörper wird es sofort dort umfallen. Und dann siehst du dieses Vollmaß seiner Liebe, was er für dich getan hat am Kreuz. Und dann erkennst du parallel dazu, dass du dein Leben nur für dich geführt hast. Oder halb für dich, halb für ihn, so halb gehorsam. Grauzu, dass es geht. Dann bist du beschämt. Weil seine Liebe wirst du dann erfahren. Lieben, deswegen warnt uns der Apostel Johannes, dass wir in ihm bleiben, durch das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er kommt. Und das Ganze möchte ich jetzt noch mit einem Schriftsteller abschließen. Wiederum von Johannes. Und zwar ist es jetzt viele Jahre später, 60 Jahre nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, nämlich in der Offenbarung 3, gibt Jesus uns Hinweise in seinen Sendschreiben an die Gemeinden. Und Johannes hat das niedergeschrieben und weitergeschickt. Und ich möchte euch, weil wir an dieser Thematik dran sind, merkst du von Johannes 15, was Jesus gesagt hat, nach dem Weinstock und Rebe, haltet meine Gebote und so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Johannes sagt in seinen Briefen genau dasselbe. Bleibt in ihm, die Liebe Gottes wird vollendet, wenn du das tust, was ich euch sage. Dann habt ihr Freimütigkeit, wenn ich komme. Und wisst ihr, was er in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Philadelphia schreibt? Genau dasselbe. Das zieht sich vom Johannes-Evangelium-Brief bis Offenbarung durch. Ist dasselbe Jesus, der spricht. Die Gemeinde in Philadelphia, in Kapitel 3, ab Vers 7, ist die einzigste Gemeinde von allen sieben, die Lob erhält und keinen Tadel. Die Lob erhält und keinen Tadel. Die keinen Aufruf zur Buße enthält, sondern nur Lob. Philadelphia ist prophetisch, bedeutet Bruderliebe. Ja, da war die Liebe da, aber das erwähnt ja Jesus nicht. Was war denn so besonders an dieser Gemeinde in Philadelphia? Die haben nichts Besonderes gemacht, außer das, was Gott von uns erwartet, was Jesus gesagt hat und der Apostel gesagt hat. Genau das. Es war nicht die superstarke Gemeinde, die Megachurch mit den geistlichen Sternchen, sondern weißt du, was Jesus über diese Gemeinde schreibt? Vers 8. Ich kenne deine Werke. Also ich kenne das, wie du lebst. Ich kenne, wie du deinen Glauben auslebst. Und deine Werke bestätigen deinen Glauben. Und das Erste, was er sagt zu ihnen, siehe, ich habe euch eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Das ist seine Verheißung. Und dann sagt er, denn du hast eine kleine Kraft. Das klingt erstmal total demütigend, wenn Jesus zu dir sagt, oh, ihr Gemeinde in Joppa, ich habe euch eine offene Tür gegeben und eine, die niemand schließen kann. Aber ja, das erste Wort von Jesus an die Gemeinde direkt, ihr habt eine kleine Kraft. Ihr habt eine kleine Kraft. Das heißt, es waren nicht die Überflieger, das waren nicht die sagten, oh, wir schaffen das jetzt. Wir sind die hier alles überwinden. Wir sind die das Land einnehmen. Oder, versteht ihr? Ihr habt eine kleine Kraft. Und dann erwähnt er drei Dinge, die ihm so wichtig sind. Und die sollten wir uns echt zu Herzen nehmen. In diesem Jahr besonders. Und dann sagt er, eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Ihr habt meine Worte bewahrt, das heißt, ihr habt sie ins Herz aufgenommen und habt sie getan. Und ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, sie haben sein Wort bewahrt und damit seinen Namen nicht verleugnet. Sie haben einfach das getan, was er gesagt hat. Und mehr erwartet er auch nicht von uns. Im Judasbrief steht, dass die Jesus Christus verleugnen, die Gnade missbrauchen zur Ausschweifung. Das heißt, durch unseren Lebensstil verleugnen wir den Herrn oder verleugnen ihn nicht. Und Jesus gibt es als Lob weiter. Ihr habt das Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und dann haben sie noch was Drittes gemacht. Sie haben sich vorbereitet. Zu ihren Zeiten schon. Da lesen wir im Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den gesamten Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Sie haben das Wort vom standhaften Ausharren bewahrt. Sie sind dran geblieben. Sie haben Jesus Christus zu jedem Moment erwartet, dass er wiederkommen kann. Sie haben ausgeharrt, standhaft bis zu ihrem Tod. Sie haben auf ihn gewartet. Sie haben das Ausharren. Sie hatten eine Sehnsucht nach Jesus. Sie haben ihn zurückerwartet. Und die Philadelphia-Gemeinde, damals, die gibt es ja schon nicht mehr. Aber das ist prophetisch. Die Offenbarung ist alles prophetisch. Für die letzte Gemeinde, bevor Jesus Christus kommt. Das ist prophetisch für die Brautgemeinde. Sie haben das Wort Gottes bewahrt. Sie haben es umgesetzt und sie haben auf ihn gewartet, ausharren. Und dann steht genau dasselbe hier, was wir, Lukas 21 steht, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 steht, dass eine Stunde der Prüfung auf die ganze Erde kommt. Und das ist die Stunde, wo der Antichrist offenbar wird. Und hier sagt Jesus Christus zu dieser Gemeinde genau dasselbe: Dann werde ich dich aus dieser Stunde der Versuchung herausnehmen. Ich werde euch wegnehmen, wenn das auf der Erde losbricht. Amen. Dieselbe Bestätigung. Also lasst uns das ernst nehmen, was das Wort Gottes sagt. Lasst uns in diesem Ding bleiben. Ohne Kompromisse ihm radikal nachfolgen. Standhaft unseren Stand einnehmen. Das Wort bewahren und tun. Ihn nicht verleugnen und ausharren, bis er kommt. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, die du uns gegeben hast, Herr. Und Vater, wir beten, Herr, dass diese Gnade in uns wirksam wird, dass sie ihre volle Kraft entfaltet, dass wir in unserem Alltag ein Leben führen, was dich verherrlicht. Wir wollen auch deine gesunden Worte umarmen, wollen sie aufnehmen in unser Herzen und wollen sie weiter in uns wirken lassen, damit sie ihre Frucht hervorbringen zu deiner Ehre. Und Vater, ich bete, dass du das bei mir wirkst und bei jedem Einzelnen von uns. Dass wir bereit sind, wenn du kommst. In Jesu Namen. Amen.